Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Plötzlich steht der Kampf mit dem Bauchansatz an, doch du fühlst dich irgendwie schlapp und die Ärztin oder der Arzt sagt, klar, Fettleber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Podcast. Tja, Fettleber, ist das denn wirklich Grund zur Panik? Nicht nötig. Jeder Dritte hat sie tatsächlich, aber sie ist umkehrbar. Und genau darum geht es in dieser Folge, um die stille Gefahr, aber auch die cleveren Wege raus. Meine Expertin, Professor Dr. Julia Seiderer-Nack, ist innere Medizin- und Ernährungsprofi aus München. Und sie hat ein frisches Buch rausgebracht, Fettleber, was nun heißt es? Da zeigt sie Rezepte und Tipps für den Neustart. Julia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe schon gesagt, du bist Professorin für innere Medizin und Ernährungsmedizin in München. Du hast an der LMU geforscht, also an der Ludwig-Maximilian-Universität. Was hat dich denn ausgerechnet zur Fettleber hingezogen?
Eigentlich die Tatsache, dass mich Ernährungsmedizin fasziniert, also was wir mit der richtigen Ernährung alles in der Medizin bewirken können. Und die Fettleber ist da ein tolles Thema, weil auf der einen Seite so viele Patienten davon betroffen sind und auf der anderen Seite, weil wir so effektive Möglichkeit haben, hier auch präventiv wie therapeutisch ranzugehen.
Das ist eher selten, sagst du, oder?
Naja, es ist zumindest eine der Erkrankungen. Die Leber kann einfach sehr gut regenerieren. Das haben wir ja nicht bei jedem Organ im Körper. Aber die Leber ist ein Organ, die kann sich sehr gut selbst regenerieren. Die kann also wieder gesunde Zellen bilden. Und das ist natürlich ein toller Mechanismus, wenn es darum geht, ihr wieder zu alter Frische zu verhelfen.
Ja. Jetzt hast du ja mal ein Buch rausgebracht, was genau diesen Titel hat, ne? Fettleber, was nun? Warum würdest du denn sagen, braucht es dieses Buch trotzdem noch, auch wenn das irgendwie so gut funktioniert, dass das einfach noch nicht so verbreitet ist, was man da alles machen kann?
Naja, zum einen, glaube ich, wissen viele Patienten gar nicht, dass sie eine Fettleber haben.
Okay.
Und zum Zweiten ist es natürlich so, viele Patienten gehen zum Hausarzt und bekommen das so als Zufallsbefund. So in der Kategorie ab 40, 50 übrigens, sie haben ja noch eine Fettleber. Und dann kommt so der Satz dazu, passen sie halt ein bisschen auf mit dem Essen und der Bewegung oder mit dem Alkohol vielleicht noch dazu. Aber was das konkret heißt, da bekommen eigentlich die Patienten selten eine Anleitung, weil Ernährungsmedizin halt auch etwas zeitaufwendiger ist. Und einfach nur mit dem Thema, ich trinke jetzt ein Bier weniger, das ist es eben nicht getan, sondern man muss verstehen, warum kommt es eigentlich zu diesem Fett in die Leber und was ist eben dann auch die richtige Ernährungsform, um diese Fettzellen wieder aus der Leber herauszubekommen. Und das war die Inspiration für dieses Buch, einfach klarzumachen, so schwer ist es gar nicht, wenn man versteht, was da eigentlich falsch läuft. Und das, was wir in der Wissenschaft kennen, da gibt es ja mittlerweile auch tolle Studien, das mal umzusetzen in eben auch ganz konkrete Tipps über 4 Wochen. Was kann ich tun, damit meine Leber wieder ihren Fettansatz los wird?
Was passiert denn genau mit der Leber, wenn man jetzt eine Fettleber bekommt? Vielleicht können wir das hier auch noch mal ganz kurz erklären.
Also die Leber besteht ja normalerweise aus Leberzellen und die Leber ist ja unsere Stoffwechselzentrale. Das heißt, die hat ganz, ganz viele biochemische Funktionen, reguliert eben unseren Eiweißhaushalt, unseren Kohlenhydrathaushalt, unseren Fetthaushalt, produziert aber auch viele Hormone und Immunglobuline. Das heißt, die Leber ist sozusagen so die große Schaltzentrale. Und dazu braucht es eben fitte Leberzellen. Und wenn wir jetzt eine Fettleber entwickeln, heißt das, dass aus verschiedenen Gründen Fett in die normale Leberzelle eingelagert wird. Also wenn du auf so eine Leber normalerweise drauf schaust, dann ist die so dunkelbraun. Und wenn du sie aufschneidest, siehst du diese vielen Leberzellen. Und bei einer Fettleber wird die eben wirklich gelber. Du kannst das richtig sehen, dass die sozusagen verspeckt. Und wenn man sich dann sozusagen diese histologischen Bilder, also diese Präparate ansieht, sieht man auch, dass da wie in so einer Hühnersuppe so weiße Fettzellen auf einmal drin sind. Und das heißt natürlich ganz konkret, dass dann weniger normale Leberzellen da sind, die funktionieren und mehr Fettzellen. Und das ist natürlich, je nachdem, wie ausgeprägt das ist, irgendwann auch ein Problem.
Jetzt hast du ja gesagt, dass viele überhaupt gar nicht wissen, dass sie diese Fettleber haben. Wie kann das denn sein? Also gibt es nicht irgendwie so ein paar typische Symptome, die man dann hat?
Also die Leber ist ein relativ spezielles Organ. Sie hat zum Beispiel keine Nervenzellen innen drin. Das heißt, du spürst jetzt zum Beispiel keinen Schmerz oder keine klassischen Symptome wie bei anderen Organen. Also wenn zum Beispiel deine Lunge nicht funktioniert, dann merkst du, du kriegst Luftnot. Ja. Wenn die Leber nicht so funktioniert, dann merkst du das lange Zeit eben nicht. Man sagt auch, die Leber leidet lange leise, weil sie eben sozusagen sich nicht so bemerkbar macht. Und das sind eher unspezifische Symptome, dass die Patienten merken, ich habe verstärkt Müdigkeit, Energielosigkeit, ich fühle mich nicht so fit. Und es dauert eigentlich relativ lang, bis man dann wirklich auch meist erst bei Komplikationen merkt, dass mit der Leber was nicht stimmt.
Und wie merken das dann Ärztinnen und Ärzte? Also wenn jetzt jemand kommt mit diesen Symptomen oder diesen Aussagen, gibt es dann irgendwie eine schnelle Möglichkeit, das zu checken?
Ja, das gibt es und das ist meistens auch das, was normalerweise passiert. Der Patient kommt entweder, weil er Symptome hat oder ganz normal zum Check-up und er bekommt einen Ultraschall vom Bauchraum. Und im Ultraschall kann man sehr gut sehen, dass diese Leber auf einmal heller wird, als sie normal ist. Das heißt, sie wird auf einmal sehr viel echoreicher, nennt man das in der Medizin. Sie hat also eine helle Farbe und damit würden wir die Diagnose einer, zumindest im Verdacht auf eine Fettleber stellen. Und manche Patienten haben eben auch im Labor erhöhte Leberwerte. Das muss nicht bei jedem so sein. Aber die Leber bildet eben selbst auch Enzyme, die man im Blut messen kann. Und die können auch bei manchen Patienten erhöht sein.
Okay. Ich meine, manche ist ja gut, du hast ja gesagt, ne, jeder Dritte über 40 ungefähr hat eine Fettleber. Wie kann das sein? Also was sind denn da so Haupttrigger? Zucker, Fett, Bewegungsmangel, Stress und warum auch so ab 40?
Genau, also früher hat man gedacht, eine Fettleber, das heißt automatisch, der hat einfach zu viel Alkohol getrunken. Da war Alkohol sozusagen die Ursache Nummer eins. Ja. Also Alkohol kann eine Fettleber machen, ist aber mittlerweile nicht mehr so die Hauptursache, sondern man hat eben gemerkt, dass unsere Lebensweise und unsere Ernährungsweise da eine große Rolle spielen. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir sehr viel sozusagen sehr zuckerhaltige, fetthaltige und sehr kalorienhaltige Nahrung zu uns nehmen, haben also ein Überangebot von Kalorien, neigen eher zu Übergewicht oder Adipositas. Und dieses Überangebot von Kalorien und Kohlenhydraten vor allem führt dazu, dass die Leber das gar nicht mehr so richtig verstoffwechseln kann und diese überschüssige Energie eben dann in Fettzellen einlagert, sich sozusagen für schlechte Zeiten vorbereitet, aber die schlechten Zeiten kommen halt nicht, also wo wir jetzt langfristig hungern würden. Ja. Und deswegen ist das eben so eine sozusagen Volkskrankheit unserer modernen Industriegesellschaft.
Und deswegen hast du auch gedacht, gut, wenn, dann muss ja ein konkretes Buch hin, wo man einfach auch richtige Ernährungstipps bekommt, weil Richtig. Das tatsächlich der einzige Weg ist, das rückgängig zu machen.
Also bis zu einem gewissen Grad ist es rückgängig zu machen. Ja, das heißt sozusagen, wir sehen ja bei der Fettleber, manchmal passiert gar nichts. Bei manchen Patienten entzündet sich aber auch so eine Fettleber. Es kommt dann zu einer Fettleberentzündung, Hepatitis genannt. Es kann sich dann eben auch mehr Bindegewebe in der Leber bilden. Das heißt, die Leber bildet sich mit wie Art Narbengewebe aus. Und wenn das überhand nimmt, kann das bis zur Leberzirrhose führen, also zur Narbenleber. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir wollen relativ früh eingreifen, dass eine normale Fettleber sich eben auch wieder zurückbilden kann. Und da gibt es recht gute Studien, wenn der Patient es schafft, 5% seines Ausgangsgewichts, seines Körpergewichts zu reduzieren, dass dann eine Leber auch in der Lage ist, diese Fettzellen wieder loszuwerden. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass er durch seinen Lebensstil und seine Ernährungsweise da wieder den Schalter auf rückwärts drehen kann.
Das ist noch relativ neu, diese Erkenntnis, oder gibt es da schon konkrete Studien zu?
Da gibt es konkrete Studien dazu. Das heißt, es hat sich so in den letzten 5 Jahren noch mehr rauskristallisiert. Aber wie oft ist es eben so, in der Wissenschaft haben wir tolle Ergebnisse, aber das dann wirklich an Mann oder Frau zu bringen im Alltag ist eben gar nicht so einfach.
Ja. Gab es denn für dich so einen Patientin- oder Patientenmoment oder vielleicht auch eine Studie, die dich dann so gepackt hat, wo du gedacht hast, okay, das muss ich jetzt irgendwie noch intensiver, studieren oder mich damit intensiver auseinandersetzen.
Das schon. Also es gab zum einen Studien, vor allem aus den USA, die auch gezeigt haben, wie viele Jugendliche auch schon betroffen sind, also übergewichtige Jugendliche. Und die haben das auch mal ganz gut aufgedröselt. Was ist denn genau sozusagen der Risikofaktor? Und da gab es dann so Berechnungen, also wenn du zum Beispiel mehr als 4 Softdrinks pro Tag trinkst, also das, was sozusagen du in Dosen trinkst, dann Fanta, Cola und so weiter, sehr zuckerhaltige Getränke, dass das dein Risiko für eine Fettleber deutlich steigert. Und das haben die mal sozusagen auch aufbereitet. Was heißt das für die Zukunft, wenn so viele Jugendliche schon betroffen sind, dass die amerikanischen Transplantationschirurgen davon ausgehen, dass so eine Fettleber eigentlich zukünftig die Hauptursache für Lebertransplantationen sein wird, weil wir da wirklich eine richtige Welle auf uns zurauschen sehen. Und das fand ich schon sehr eindrücklich, dass das eben so weit verbreitet ist. Und natürlich auf der anderen Seite, wir könnten ja eigentlich was dagegen tun. Es wäre also eine sehr effektive Präventionsmaßnahme. Das finde ich sozusagen sehr motivierend, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen.
Gut, du sagst also Softdrinks vor allem, ne, so dieser hohe Konsum von Softdrinks, sollte man aufpassen. Oftmals greift man ja dann zur Alternative wie Zero oder Light oder so. Wie steht's denn damit? Ist das tatsächlich eine Hilfe?
Auf den ersten Blick vielleicht ja, weil da weniger Industriefruktosezucker drin ist. Das ist natürlich deutlich besser als jetzt sozusagen die Getränke, die einen hohen Zuckergehalt haben. Auf den zweiten Blick nicht unbedingt, weil die eben auch Auswirkungen haben können auf das Darmmikrobiom, auf die Darmbarriere. Das heißt, wenn jetzt jemand von der Fettleber betroffen ist, würden wir wirklich zum Thema Wasser, ungesüßte Tees raten oder vielleicht mal eine Fruchtschorle, aber wirklich gut verdünnt. Aber dauerhaft das Ganze durch Zero-Getränke zu ersetzen, ist sicherlich nicht die gesündeste Lösung.
Okay, also am besten wirklich einfach Wasser, Tee oder dann halt mal eine Saftschorle.
Oder auch Kaffee. Kaffee hat durchaus einen positiven Effekt auf die Leber, muss man auch dazu sagen. Also für alle Kaffeetrinker da draußen, das kann durchaus eine sehr gesunde Alternative sein.
Okay, hilft er auch beim Regenerieren oder nicht? So wegen Bitterstoffen und so, dachte ich.
Also man hat in Studien den Verdacht, dass sozusagen, wenn man 3 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag trinkt, das ist jetzt auch egal, ob koffeiniert oder entkoffeiniert, dass die Bitterstoffe, die darin enthalten sind, die Leber in gewisser Weise vor diesem Bindegewebsumbau schützen können. Ist noch nicht zu 1000% bewiesen, aber es gibt einige ganz gute Studien, die zeigen, dass das in die richtige Richtung geht. Das heißt, mit 3 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag macht man da nichts falsch.
Das ist doch mal eine richtig gute Nachricht.
Ja, richtig gute Nachricht, finde ich auch.
Und da ist auch egal, ob mit Milch oder ohne, oder hat das nochmal einen Effekt?
Das ist jetzt weitgehend egal, aber wichtig ist eben, dass ein gewisser Kaffeeanteil drin ist, dass man eben diese Bitterstoffe dann auch mit dabei hat.
Wobei, hier muss man ja wirklich nochmal hervorheben, dass es ja nicht nur bei Menschen mit Übergewicht sein kann, ne? Dass sie eine Fettleber haben, weil oft wird das ja so verbunden.
Genau, also Übergewicht ist natürlich ein Risikofaktor und Adipositas, aber wir sehen das auch deutlich häufiger bei Menschen mit Diabetes, die ist natürlich auch eine besondere Risikogruppe. Dann sehen wir aber auch, dass es schlanke Personen gibt. Das gibt es durchaus, die eine Fettleber auch entwickeln können. Also es gibt da auch andere Ursachen. Das können Entzündungen im Körper sein, Autoimmunerkrankungen oder auch mal genetische Ursachen. Also das gibt es durchaus. Und wir sehen auch neue Risikogruppen. Zum Beispiel hat man lange Zeit gedacht, Männer haben ein höheres Risiko für eine Fettleber, was auch stimmt, bis ungefähr zum 50. Lebensjahr. Aber man hat jetzt in den letzten 2 Jahren in Studien gesehen, dass Frauen, die in die Menopause kommen, nochmal eine eigene Risikogruppe sind. Das heißt, wenn das schützende Östrogen wegfällt, steigt auch da das Risiko für eine Fettleber. Das heißt, wir beginnen immer besser zu verstehen, welche Faktoren da alle reinspielen.
Das heißt, Hormone sind schon auch ein großer Punkt da, was das angeht.
Hormone, Entzündungen im Körper, auch das Darmmikrobiom spielt wohl eine Rolle mit. Also wir verstehen sozusagen immer mehr, wie komplex diese Interaktion in Bezug auf Fettleber auch ist.
Mhm. Du hast ja jetzt angesprochen, es gibt eine Verbindung auch zu Diabetes, ne? Oder also Diabetikerinnen und Diabetiker. Ist es denn so, dass wenn ich jetzt Diabetikerin bin, dass ich dann ein höheres Risiko habe für eine Fettleber? Oder geht es auch andersrum, dass ich durch eine Fettleber vielleicht eine Diabetes entwickle?
Es geht in beide Richtungen. Also das heißt, wir wissen, dass Patienten mit einem sogenannten metabolischen Syndrom oder eben auch Diabetes ein deutlich höheres Risiko für eine Fettleber haben. Das heißt, das sind unsere Risikopatienten, die wir auch kontrollieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man eine Fettleber haben kann und wenn eben die Leber ihre Stoffwechselvorgänge nicht mehr so gut wahrnehmen kann, also wenn diese ganze Regulation des Energiehaushalts auch gestört ist, sehen wir auch, dass Patienten, die eine Fettleber haben, langfristig auch ein höheres Risiko haben für ein metabolisches Syndrom, für Diabetes, aber auch für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also das kann in beide Richtungen passieren und deswegen ist es eben auch so wichtig, darüber aufzuklären.
Mhm. Dann lass uns da mal ein bisschen reingehen. Du hast ja auch gesagt, in deinem Buch gibt es ganz konkrete Tipps, die man vielleicht auch in den Alltag integrieren sollte und kann. Wie fange ich denn an? Also wie erkenne ich das vielleicht früh auch? Wann gehe ich lieber zum Arzt? Gibt es irgendwas, was ich selber machen kann, um irgendwie zu gucken, ob ich betroffen bin oder nicht?
Also von außen sieht man das jetzt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehöre, also wenn ich zum Beispiel über 40 bin oder übergewichtig bin oder auch ein Diabetes habe oder ein metabolisches Syndrom, dann sollte ich mich schon mal checken lassen, ob ich eine Fettleber habe. Also zum Beispiel mit dieser Ultraschalluntersuchung und mit Laborwerten. Und wenn ich dann die Diagnose...
Kann ich das beim Hausarzt machen?
Beim Hausarzt. Und wenn ich diese Diagnose habe, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie kann ich meinen Lebensstil umdrehen, damit ich sozusagen das wieder rückgängig machen kann. Das heißt, zum einen natürlich für die übergewichtigen Patienten kann ich es schaffen, Gewicht zu reduzieren. Also diese 5% wären natürlich super, wenn wir das schaffen würden. Aber es geht eben nicht nur um die reine Reduktion von Kilogramm, sondern auch um die Qualität der Ernährung. Das heißt, wir sehen schon auch, dass eine sozusagen kalorienreduzierte Ernährung, die aber sehr mediterran gestaltet ist, also viel frisches Gemüse, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren, wenig Industrienahrung, wenig sozusagen Zucker und Fett, dass das langfristig natürlich eine Ernährung ist, die der Leber schon zugutekommt. Ja, also wir wollen weg von diesem Industrie-Fastfood-Thema hin zu einer mediterranen Ernährung.
Schon in der Vergangenheit tatsächlich Kochbücher rausgebracht oder eins zumindest. Gibt es denn so ein Rezept, vielleicht auch so ein Lieblingsrezept, was du hast aus deinen Büchern, wo du sagst, das ist ein Evergreener, das geht immer für eine gute Leber, also vielleicht auch irgendwas, was schnell geht, wenn man jetzt ja berufstätig ist, vielleicht auch noch, ne, irgendwie kleine Kinder hat oder was auch immer, wo du sagst, das geht auf jeden Fall immer gut.
Oder geht ganz vieles ganz gut. Und das haben wir auch in dem Buch ganz bewusst so gemacht, dass wir auch Gerichte drin haben, also für Meal Prep, der man auch gut vorbereiten kann. Das heißt, man muss da gar nicht so aufwendig kochen. Und man ist dann teilweise auch überrascht, sozusagen, wie schnell es geht, wenn man zum Beispiel auch mal sich anschaut, was kann ich vorbereiten? Was sind Rezepte, die relativ wenig Kohlenhydrate auch enthalten? Was sind zum Beispiel leberfreundliche Stoffe auch auf der Pflanzentherapie, also zum Beispiel Artischocken in der Region? Bitterstoffe können hilfreich sein. Wie kann ich zum Beispiel es schaffen, auf meine Ballaststoffe zu kommen? Also da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die ich sehr faszinierend finde und die uns einfach auch zeigen, wie viel wir durch Ernährung lösen können, wo wir gar nicht so viele Nahrungsergänzungsmittel auch brauchen.
Aber hast du so ein Lieblingsrezept, was du uns verraten kannst?
Also grüne Smoothies sind zum Beispiel toll zum Frühstück, aber eben auch das ganze Thema Hafer. Hafer ist auch ein tolles Getreide, mit dem man viel machen kann, sowohl im süßen Bereich als auch im pikanten Bereich, wo man dann auch mal wegkommt von der vielen Brotzeit oder dem Frühstück mit dem Marmeladenbrot. Das sind natürlich schöne Alternativen.
Und wie sieht's aus mit so Brot, was jetzt zum Beispiel diese, wie heißen das, wenn die nur aus Körnern bestehen, ne? Also dass da gar kein Mehl drin ist zum Beispiel, sowas?
Ist zum Beispiel eine gute Alternative. Ist eine gute Alternative, weil es eben auch einen hohen Ballaststoffanteil hat.
Ja. Wie sieht's denn mit Bewegung aus? Also ist es tatsächlich nur Ernährung oder würdest du sagen, es ist auch wichtig, dass man irgendwie mehr Bewegung in seinen Alltag integriert? Was rätst du da?
Es ist durchaus wichtig, mehr Bewegung reinzubringen. Das sieht man auch in den Studien. Das heißt, man empfiehlt eigentlich pro Woche mindestens 150 Minuten. Das kann Ausdauer und auch Krafttraining sein. Das Krafttraining ist auch wichtig für die sozusagen Insulinresistenz und die Muskelmasse. Aber wenn man an diese 150 Minuten rankommt und das regelmäßig betreibt, dann schätzt das die Leber schon sehr, weil wir damit natürlich auch überschüssige Kalorien abbauen können. Das heißt, das muss jetzt nicht für jeden der Leistungssport sein, aber die Regelmäßigkeit der Bewegung, sei es jetzt Walken, sei es Schwimmen, sei es Fahrradfahren, sei es Tanzen, sei es eben auch Krafttraining, das ist relativ wichtig.
Also es muss jetzt auch nicht irgendwie wirklich mit Schwergewichten in der Muckibude sein, sondern es kann auch irgendwie Spaziergang sein und dann irgendwie oder Fahrrad fahren oder
genau,
so.
Genau, also die 7000 Schritte sind schon mal eine ganz gute Richtlinie pro Tag.
Okay, gut. Da braucht man ja auch schon seine Zeit.
Genau. Alles, jede gute Wille zählt.
Okay, verstehe. Und wie sieht's aus mit so Faktoren? Ich meine, das hat man ja auch oft so im Bereich, ne, präventiv und Prävention und Longevity und so weiter. Das ist natürlich auch sowas wie gesunder Schlaf, Stressabbau und so. Gibt es da einen direkten Einfluss auf die Leber oder auch auf die Fettleber oder nicht? Ist es tatsächlich wirklich Kalorien, Fett, Zucker und so weiter?
Also es ist primär das Thema Ernährung und es ist primär das Thema Bewegung. Aber wir sehen durchaus, dass natürlich das Thema Stress und Entzündungen im Körper eine Rolle spielt. Das heißt, regelmäßiger und ausreichender Schlaf ist durchaus wichtig. Unsere, sagen wir, mentale Gesundheit ist wichtig und auch unser Mikrobiom ist wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man leicht vergisst. Es gibt auch sowas wie die Darm-Leber-Achse. Das heißt, man sieht durchaus, dass sozusagen die Vorgänge im Darmmikrobiom einen Einfluss darauf haben.
Ich meine, wenn du jetzt das zweite Buch pointiert auf die Leber rausbringst und sagst, okay, irgendwie ist es noch nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen, beziehungsweise sagst du ja auch, da kommt ja noch eine riesige Welle irgendwie auf uns. Dabei ist es ja eigentlich auch etwas, was ja jetzt nicht neu ist, ne? So, jetzt irgendwie nee, sagt, ja, mediterrane Ernährung nee. Und so weiter. Aber warum glaubst du, ist es immer noch nicht so richtig verankert, auch welche
Ach, das hat, glaube ich, sehr viele Gründe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Bereich der Schulen schaut, ich meine, wenn Jugendliche gefährdet sind, Jugendliche und junge Erwachsene, finde ich es immer noch faszinierend, wie viel wir sozusagen in Schulkantinen oder in Schulgebäuden auch Automaten haben, wo Süßgetränke verkauft werden, wo Softdrinks verkauft werden, wo sozusagen Zucker eins der Haupternährungsfaktoren ist. Also wir reden über Rauchverbot, aber wir reden nicht darüber, mal darüber, wie sozusagen unsere tägliche Ernährung im Kinder- und Jugendbereich aussieht. Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, wenn jetzt jemand mit 10 Zigaretten pro Tag dasteht, mit 16, dann haben wir mittlerweile einen Blick dazu und sagen, naja, ist wohl nicht gesund. Aber wenn er mit 3 Softdrinks dasteht, da sagen wir eigentlich nichts. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dran arbeiten müssen. Die Aufklärungsarbeit, was das eigentlich für Weichenstellungen sind, die eben langfristig genauso Schäden haben können, zum Beispiel wie das Rauchen in der Form. Ja. Und das andere ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen für die Medizin ganz generell. Medizin ist ja bei uns sehr ausgerichtet darauf, wir erkennen ein Problem und dann versuchen wir das zu lösen. Für den Bereich Prävention geben wir ja gar nicht so viel Geld aus und haben wir auch gar nicht so viel Zeit und Energie im System. Das heißt, es ist natürlich oft so, dass beim Hausarzt so eine Zufallsdiagnose gestellt wird, Fettleber, aber eben dann der zweite Schritt nicht erfolgt, weil der Hausarzt gar keine Zeit hat, und sagen, das sich jetzt hinzusetzen und mit dem Patienten die präventiven Maßnahmen zu besprechen. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch ran, dass wir da mehr Präventionsangebote haben, die zur Verfügung stehen für die Patienten, und mehr Aufklärungsarbeit. Dass es eben nicht so ein Zufallsbefund ist, den man einfach so stehen lässt, sondern einfach sich auch Gedanken darüber macht, was heißt das jetzt?
Ja, ich glaube, es ist schon noch immer stark so, dass gerade wenn das ja sowas ist, was man jetzt nicht direkt auch spürt oder diese direkte Gefahr nicht von ausgeht, ne, wie jetzt bei anderen möglichen Diagnosen oder potenziellen Diagnosen, es ist ja umso schwieriger zu verstehen, dass man eigentlich am besten das angeht, bevor man die Fettleber hat und nicht, wenn man sie erst hat.
Richtig. Und ich glaube, es dauert halt einfach, wenn man sich anschaut, wie lange hat es gedauert, bis wir begriffen haben, dass wir mit Ernährung was gegen den Herzinfarkt tun können, gegen hohen Blutdruck tun können, dass Rauchen schädlich ist. Und jetzt kommen halt die nächsten Themen. Und die Leber liegt halt einfach sehr versteckt und macht relativ wenig Probleme. Das heißt, man muss immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ohne Leber eigentlich nichts geht.
Ja, das stimmt. Wie motivierst du Patientinnen und Patienten, die vielleicht auch schon sagen, gut, ich bin ja jetzt schon 50 und jetzt lebe ich damit ja irgendwie schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, dass das, also inwiefern geht es dann tatsächlich, das noch umzukehren oder nur einen gewissen Grad?
Ach, das ist sehr individuell. Es gibt Patienten, die kommen ja extra, weil sie sagen, jetzt möchte ich sozusagen das umdrehen, jetzt war gerade mein 50. Geburtstag oder ich bin gerade erschrocken, weil ich die Diagnose Fettleber bekommen habe. Und ich glaube, ein großer Motivationspunkt ist, dass man das ja auch durchaus sehen und messen kann. Ja, also man kann ja durchaus im Ultraschall dann sehen, wie sich die Fettleber verbessert. Man kann sehen, wie sich die Laborwerte im Blut verbessern. Also das ist schon ein hoher Motivationspunkt. Und was die meisten Patienten motiviert langfristig, ist, dass sie einfach auch merken, es geht ihnen besser. Ja, also sie haben mehr Vitalität, sie sind energievoller. Und das ist für viele einfach nochmal der Durchbruch zu sagen, das ist für mich einfach ein großes Stück Lebensqualität, was ich jetzt gewonnen habe. Gar nicht so sehr Lebensjahre, aber Lebensqualität momentan.
Ja. Im Endeffekt ist es halber schon ja so, muss es ja irgendwie bei einem selber ankommen, ne, um diese Veränderung zu schaffen. Oder hast du da auch noch konkrete Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das jetzt versuchen, ich möchte meine Ernährung umstellen, ne, und generell auch vielleicht mehr Bewegung in den Alltag bringen. Aber oftmals ist es ja schwierig, so diese Veränderung wirklich zu etablieren, ne, oder man schafft es dann halt irgendwie und dann hat man gewisse Kalorien oder auch Kilos verloren und dann setzt das wieder so ein, dass man sagt, oh ja, jetzt passt ja. Was würdest du sagen, wie schafft man das dann tatsächlich, das langfristig auch so zu halten und nicht nur diesen kurzen Effekt zu haben, okay, Diagnose Fettleber, hat sich jetzt wieder ein Stück weit regeneriert, dann falle ich wieder. Also das gibt's ja auch so, ja, dass man das jetzt irgendwie immer dann wieder anfängt, wenn es dann wieder brennt. Nach dem
Motto. Das ist ein Thema, das treibt die Medizin durchaus um. Das war jetzt in den letzten Kongressen ein großes Thema, weil man eben gesehen hat, selbst wenn man jetzt tolle Programme auflegt mit Ernährungsberatung und viel Unterstützung, dass die meisten Patienten, die in so einem 3- bis 6-monatigen Programm drin waren, nach 1 bis 2 Jahren das alte Gewicht wieder drauf haben und das eben nicht halten konnten. Ja? Richtig. Und da überlegt sich natürlich die Medizin momentan auch sehr stark, woran liegt das und wie kann man das verbessern? Und die neuesten Studien, die jetzt kamen, waren ganz interessant, dass man gesehen hat, diese ganzen neuen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, also mit Vernetzung, mit Apps, mit Wearables, dass der Patient sich auch selber sozusagen messen kann, ein Feedback bekommt, sind wichtig. Die können das Ganze unterstützen. Wenn du also quasi täglich mit deiner App kommunizierst, die dir dann auch die Erfolgsmeldung gibt, die Rückmeldung gibt und dir auch sagst, wo du stehst. Also diese Form von digitaler Kontrolle oder Interaktion ist wohl vielversprechend. Und was eben auch ganz, ganz wichtig war, ist Gleichgesinnte. Also Peer Groups, wo du sagst, man hat sich zusammengeschlossen, man geht eben gemeinsam in eine Laufgruppe, in eine Walking-Gruppe, man trifft sich zum gemeinsamen Kochen. Also diese soziale Interaktion scheint wohl auch sehr wichtig zu sein. Und da sind wir halt auch an dem Punkt, dass, glaube ich, etwas old-fashioned ist zu glauben, dass der Hausarzt mal kurz sagt, naja, hier machen Sie das mal, kaufen Sie sich ein Buch und jetzt geht's los, sondern man muss sich einfach breiter aufstellen, man muss dem Patienten konkret Ideen an die Hand geben und man muss natürlich mit diesem inneren Schweinehund rechnen, den wir alle haben. Das heißt, man muss eben auch individuelle Möglichkeiten finden, dass der Patient motiviert bleibt und das geht eben am besten in einer Gruppe oder mit sozusagen Interaktionen, mit Rückmeldungen. Das muss nicht immer der Hausarzt sein, das können auch ganz neue Formen sein in der digitalen Welt und das dahin geht, glaube ich, die richtige Richtung.
Ja. Was würdest du denn so zum Abschluss sagen? Was sind vielleicht so 3 No-Gos und 3 Must-Haves für die Woche, für jede und jeden, der jetzt vielleicht hier auch die Folge hört und sagt, okay, ich gehe das jetzt mal an, dass man vielleicht so 3 Giveaways hat pro Seite?
Okay. Also ich glaube, was wichtig ist, sich immer auch wieder klar zu machen, ist, dass Alkohol ein Risikofaktor ist. Ja, und da geht es jetzt nicht darum, was ich jetzt gerade einmal im Monat mache, sondern das, was ich regelmäßig mache. Und da hat sich ja in den letzten Jahren schon viel geändert, dass Alkohol jetzt nicht mehr so ganz ein Muss ist auf jedem sozialen Event. Aber ja, man muss sich einfach anschauen, die Grenzen für die Leber liegen relativ niedrig und jeder sollte vielleicht nochmal seinen chronischen Alkoholkonsum auch in kleinen Mengen reflektieren, ob es da nicht auch Alternativen gibt, weil Alkohol ist einfach ein Lebergift in der Form. Ja. Und die anderen 2 Dinge, die für die Leber einfach gut sind, ist einfach Entlastung. Das heißt, zum einen das Überangebot an Kalorien zu reduzieren, aber eben manchmal auch einfach einen Entlastungstag einzulegen. Ja, das kann einfach mal Dinner-Skipping sein, dass man das Abendessen weglässt, dass man einfach mal einen Hafertag zwischendrin macht, dass man einfach mal Kohlenhydrat reduziert isst. Das heißt, die Leber braucht auch ab und zu eine Pause. Und das sollten wir immer wieder uns klar machen, dass wir eigentlich diese Leber ganz schön viel zumuten im normalen Alltag in der Form. Und was wir eben tun können, ist sozusagen mit einer mediterranen Ernährung, die ist ja heute schon öfters Thema gewesen, können wir ja für ganz viele Erkrankungen präventiv vieles richtig machen. Das heißt, das Wichtigste ist, glaube ich, sich auf eine nachhaltige Ernährung einzustellen, die man eben auch gut dauerhaft realisieren kann. Es bringt nichts, nur für 2 Wochen die Ernährung umzustellen und dann wieder in alte Muster zu fallen, sondern es geht wirklich darum, langfristig eine Ernährungsform zu finden, die einem gut schmeckt und die einen auch nicht in Stress bringt in der Zubereitung, die aber eben die wesentlichen Punkte berücksichtigt. Und das ist eben antientzündlich, das ist möglichst wenig Industrienahrung und ein hoher Gehalt eben auch an den Ballaststoffen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Und wie sieht's aus mit mal so einem Cheat Day? Was sagst du vielleicht? Weil ich denke, was das oft ja hilft, ne? Was
der länger Cheat Day ist zu halten. Nicht, wie gesagt, der Cheat Day ist überhaupt nicht das Problem. Ja. Die Leber verzeiht sehr viel. Die ist sehr, sehr strapazierfähig. Es geht wirklich darum, was wir an den anderen Tagen machen. Ja, und das ist diese rote Linie. Und wenn wir es schaffen, dass wir uns an 6 von 7 Wochentagen relativ ausgewogen ernähren, dann ist sozusagen der Cheat-Tag am 7. Tag auch nicht mehr so relevant. Aber es geht darum, dass die anderen 6 Tage stimmen.
Ja. Ich finde übrigens das ziemlich gut und klar, so auf den Punkt. Gibt es noch irgendwas, was du hoffst, dass Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht nach dieser Folge konkret für sich mitnehmen?
Also ich hoffe, dass das Thema Softdrinks und Süßgetränke ein bisschen kritischer beäugt wird. Das wäre mir wichtig, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ich gehe doch mal zum Check-up, lass meine Leber mal anschauen. Dass wir nicht automatisch denken, die Fettleber trifft nur Männer mit Bierbauch ab 50, sondern einfach kann auch andere Bevölkerungsgruppen treffen und dass wir einfach dafür ein bisschen mehr Awareness haben.
Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass wir das mit der Folge jetzt zumindest auch mal so einen kleinen Anstoß gegeben haben. Und vielen Dank für diese Klarheit und für die ganz konkreten Tipps auch.
Viel Spaß damit.
Ja, danke schön.
Ich freue mich natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und wir uns dann schon zur nächsten Folge in 2 Wochen hören, denn da gibt es einen echten Gamechanger für alle, die vielleicht mitten in den Wechseljahren stecken. TCM steht für traditionelle chinesische Medizin und die bietet Ansätze, die nicht nur Symptome lindern, sondern dich auch ganzheitlich stärken können mit Akupunktur, Ernährung und cleveren Alltagsritualen. Und mit Dr. Sandra Böcklin, Neurologin, TCM-Spezialistin und Gründerin von Chinao, spreche ich genau darüber, wie TCM die Wechseljahre nicht zum Drama, sondern zum zweiten Frühling machen kann. Wenn das also nach genau dem Richtigen für dich klingt, dann freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, könnt ihr gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke abonnieren und bis zum Wiederhören uns folgen bei Instagram oder auch bei Facebook. Oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich auch ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Alles, was euch da auf dem Herzen liegt. Ich freue mich auf euch und wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Liebe Grüße, eure Clarissa.